In der heutigen Episode, die besondere Episode, nämlich die Episode 200, spreche ich mit meinem Stammgast, ersten Gast und Jubiläumsgast, Professor Dr. Roland Frankenberger. Ja, das ist die dritte Episode mit Roland. Ihr habt ihn in Episode 1 kennengelernt. Ihr habt ein umfangreiches Update von ihm in Folge 100 gehört. Und jetzt hört ihr mit ihm die Folge 200. Und es geht gleich hart los. Wir sprechen über all das, was ihn stört in der Unilandschaft oder das, was ihn Freude macht. Wir gehen in das Thema Forschung rein. Wir gehen auf das Thema chronische Unterfinanzierung des Gesundheitssystems ein. Roland erzählt seine Einschätzung zu den Lauterbach-Gesetzen. Dann gehen wir auf das Thema Amalgam ein. Schlussendlich gehen wir auf noch eine sehr interessante und nette Begegnung ein. Aber das möchte ich euch gar nicht vorher teasern. In dem Sinne, ich freue mich sehr, dass der liebe Roland wieder Zeit gehabt hat und ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Jahresabschluss mit dieser Folge 200. Ihr und euer Christian Henrici. Ja, lieber Roland, willkommen zurück in Folge 200. Wir haben uns zuletzt gesprochen in Folge 100 und davor in Folge 1. Du bist sozusagen mein besonderer Stammgast hier, der mir geholfen hat, das hier so ein bisschen aus der Taufe zu heben und begleitest mich seitdem. Und erstmal herzlichen Dank, dass du wieder mal Zeit dafür hast.
Ja, super gerne.
Roland, ich sehe, du siehst so frisch aus. Topfit, du hast ja fast schon eine Transformation. Ich glaube, das oder ist das übergriffig, wenn man sowas sagt. Aber du siehst so fit aus, als wenn nicht 2 Jahre vergangen ist, seitdem wir die letzte Aufnahme miteinander gemacht haben.
Ja, ich bin ja doch ein Stück älter als du, von daher muss halt auch aufpassen. Das kriegt man alles nicht geschenkt, das fällt nicht vom Himmel.
Ja, das stimmt, das stimmt. Machst du noch was anderes außer Sport oder wie ist dein Programm, fit zu bleiben?
Also ich habe wirklich diesbezüglich versucht, meinen Schlaf zu optimieren mit einer Schlaf-App, auch so mit ein bisschen Meditation, weil man irgendwann merkt, wenn man schlecht schläft, ist ganz schlecht. Also das habe ich in den letzten 2 Jahren deutlich, deutlich optimiert und ansonsten Sport treibe ich schon ewig. Also das brauche ich einfach 5-mal die Woche ordentlich bewegen. Also ich habe zu Hause ein Fitnessstudio, ich habe das selber gebaut und da stehen ordentliche Geräte drin mit Fitnessstudio-Qualität und ich mache das meistens in der Mittagspause. Also in der Mittagspause kann ich relativ leicht auschecken. Und dann mache ich einfach mal eine Stunde Sport und abends geht's immer länger, abends komme ich nicht dazu, das kann ich vergessen. Und das ist bei mir so eine Routine geworden und die funktioniert ganz gut.
Machst du das statt Mittagessen oder mit dem Mittagessen?
Nee, statt Mittagessen. Mittagessen kann ich auch danach irgendwann.
Musst du da regenerieren danach? Machst du es so Montag bis Freitag und Samstag, Sonntag ist dann Pause oder machst du Montag, Mittwoch und so weiter?
Nee, dadurch, dass ich ja relativ viel unterwegs bin und einfach immer einen unregelmäßigen Stundenplan habe, ist es nie regelmäßig. Das sind mal 3-mal die Woche, mal 6-mal die Woche. Was ich halt gelernt habe, je älter man wird, desto mehr Regenerationszeiten braucht man auch. Und das muss man ernst nehmen. Also man kann es da nicht übertreiben, das bringt gar nichts. So ein Übertraining ist extrem ungesund, finde ich. Habe ich auch selber auch schon mal gemerkt. Und ich glaube, ich habe da eine ganz gute Balance gefunden. Ich bin da ganz entspannt.
Sowas wie so Testosteron Replacement Therapy und so etwas, ist das etwas, wo du dich mit beschäftigen würdest?
Ja, was ganz witzig ist, bin ich mal in so eine Longevity-Klinik gefahren und habe mich da mal auf biologisches Alter testen lassen. Da habe ich mal schon mal so geguckt, wie sieht's da aus mit Telomeren und solchen Sachen, weil das interessiert einen ja schon. Und sowas mache ich halt alle paar Jahre mal, um so ein bisschen Check-up zu machen. Und ansonsten, ja, glaube ich, dass ich ganz gute Gene erwischt habe.
Und wo fährst du da hin? Ist in Berlin? Gibt's hier schon überall welche von diesen Kliniken?
Nee, das war am Öschberghof, da unten bei Donaueschingen. Gibt's aber nicht mehr. Die sind jetzt nach Zürich umgezogen, aber das war eigentlich ganz nett da.
Ja, ist interessant. Ich habe das zum ersten Mal vor 2 Wochen gemacht in Berlin, so eine neue Klinik, Years heißt die, also wie Jahre auf Englisch. Super interessant, was sie da für Tests machen und was man da so alles feststellt und nicht feststellt und was man da eigentlich auch so für sich selber optimieren kann. Also wahnsinnig spannende Ergebnisse. Also mal ein Aufruf an die Leute, so ab Mitte 40 auch gern mal neben der Vorsorgeuntersuchung hier mal links und rechts gucken, denn ich glaube, das bringt wirklich einen Vorteil im Leben. Also allein die 1-2 Sachen, die ich jetzt mitbekommen habe, die würde ich sagen, empfinde ich als vorteilhaft und würde ich so markieren, als hat sich gelohnt, das zu machen.
Ja, und bei mir ist halt so, dir geht's ja genauso, wenn du Vorträge hältst und du redest 1,5 Stunden am Stück, da musst du schon fit sein körperlich. Wenn man da irgendwie unfit ist, ich glaube, das macht dann auch keinen Spaß. Da fühlt man sich nicht wohl und von daher.
100%. man merkt auch den Unterschied, ne? Also wenn man jetzt so 25 Jahre lang Vorträge hält, man merkt den Unterschied, wie es mit 25 war und wie es jetzt 20 Jahre später ist. Und ich muss auch sagen, wo man zum Beispiel früher mal, wo der Körper mal abends das Glas Alkohol verziehen hat für den nächsten Tag, da merke ich ganz extrem, dass das nicht mehr so ist, dass ich am nächsten Tag ein Glas Wein merke. Das ist der krasseste Unterschied in 20 Jahren bei mir gewesen. Merkst du auch so bei gewissen Sachen so ganz krasse Unterschiede?
Ja, ja, absolut. Also ich trinke normalerweise gar keinen Alkohol am Tag vor einem Auftritt, weil es nichts bringt. Auch irgendwie, man hat das Gefühl, man hat dann mehr Magnesiummangel und solche Sachen, kann man sich entsprechend sparen. Witzige Geschichte, du kennst vielleicht den Lutz Laurisch, diesen Präventionszahnmediziner, der ja mal Vizepräsident der DGZMK war. Was der ganz gern macht, der macht Klavierkonzerte. Der lädt ein paar Leute ein und macht Klavierkonzerte. Und der sagt immer, vor einem Konzert trinkt er 3 Monate keinen Alkohol. Weil er jedes Glas merkt. Verstehst du das? Aber, also das sind so Sachen, die unwahrscheinlich, also das habe ich von dem auch gelernt. Also da muss man einfach vernünftig sein.
Mensch, umso schöner, dass wir uns in dieser alten Frische wiedersehen, lieber Roland. Und ja, du hast ein paar Themen mitgebracht. Ich habe ein paar Nachfragen mitgebracht und eine überraschende Begegnung von heute. Aber alles in der richtigen Reihenfolge. Lieber Roland, du als Hochschullehrer, kannst du uns mal einen kleinen Überblick geben über die Hochschullandschaft also wir werden ausgestrahlt am 27.12. Es ist nicht nur die 200. Episode, es ist sogar die Jahresendepisode. Das heißt, zum Schluss können wir hier einen frohen oder einen guten Rutsch wünschen. Also insofern, mit Abschluss des Jahres 2024, wenn du jetzt mal ein Quo Vadis ziehst und da mal durchgehst, wie ist deine aktuelle Betrachtung?
Das ist deswegen eigentlich ein gutes Stichwort, weil ich schon seit Monaten ein halbfertiges Editorial für die Quintessenz genau zu dem Thema immer wieder vor mir herschiebe, weil ich feile immer noch ein bisschen dran. Manchmal ist es so, dass so ein Editorial auch mal ein Jahr wachsen muss. Versuche ich auch so ein bisschen die Hochschullandschaft zu beschreiben. Ich fange mal so an. Ich bin vor kurzem mal gefragt worden, du machst ja relativ viel unterschiedliche Sachen. Was sind denn so seine Lieblingsbeschäftigungen? Und da habe ich gesagt, ja, ich ordne das mal nach Prozent Ärger. Auf Nummer 1, Quintessenz-Chefredakteur, macht super viel Spaß, das Feedback ist toll, wir haben da ein ganz tolles Team, das super zusammenarbeitet, habe ich null Ärger. In der Lehre mit meinen Studis habe ich ganz wenig Ärger, also da, wenn mal jemand durchfällt, gibt es vielleicht mal ein bisschen Protest, aber ansonsten läuft es eigentlich ziemlich gut. In der Patientenbehandlung ist es für mich wie Urlaub, ich habe eine tolle ZFA, mit der läuft alles wie geschmiert. The Journal of Adhesive Dentistry ist ziemlich gut, Master Kinderzahnkunde läuft ganz gut und überraschenderweise ist es bei mir eben so, dass die Forschung da erst auf Platz 7 kommt. Also Forschung im universitären Umfeld, das sind Dinge, wo ich mich über die Jahre, und ich mache das jetzt 30 Jahre, wo ich mich über die Jahre eigentlich immer mehr ärgern muss. Weil viele Sachen einfach behindert werden, nicht richtig vorangetrieben werden. Und das, was es immer so allgemein im politischen Überdruss heißt, ja, wir haben Investitionsstau, wir haben die Digitalisierung hängt hinten dran. Das sind alles Dinge, die ich in der täglichen Arbeit eigentlich ziemlich akut mitbekomme. Und das ist manchmal so ein bisschen ärgerlich, wo ich sage, also der Aufwand, den man heute betreiben muss, um vernünftige Forschung zu machen, vor dem Hintergrund einer, sagen wir mal, chronisch unterfinanzierten Universitätsmedizin ist manchmal ein bisschen anstrengend. Dann kommt noch Administration, das macht keinem so richtig viel Spaß. Leitlinien schreiben ist auch wahnsinnig viel Aufwand bei wenig, was dabei rumkommt. Und Gerichtsgutachter ist bei mir mal am letzten Platz. Also ich sage ungern irgendwelchen Kollegen, dass sie irgendeinen Fehler gemacht haben vor Gericht. Also das ist jetzt nichts. Aber was ich damit in dieser Zehner-Reihenfolge eben beschreiben würde, dass eigentlich unsere Daseinsberechtigung an der Universität ist die akademische Lehre. Den Leuten was beibringen, junge Menschen zu begeistern, finde ich super. Wobei ich eine Geschichte vor 30 Jahren natürlich noch nicht geahnt habe. Die Altersschere geht immer weiter auseinander. Ich werde jedes Semester ein Semester älter und meine Studenten sind immer gleich jung. Und irgendwann merkst du das.
Irre. Also dieser Gedanke, also wie geht man eigentlich damit um? Also man guckt doch aus sich selber raus und denkt, man ist immer noch 18, oder?
Ja, also du merkst es lang nicht, aber irgendwann kommt dann der Tag, da sagst du einen Satz in der Vorlesung und merkst, okay, das verstehen die nicht mehr, weil das ist ein Vokabular, was vielleicht irgendwann vor 20 Jahren mal aktuell war oder so. Ich glaube, ich krieg's ganz gut hin. Also ich habe jetzt auch aktuell wieder den Lehrpreis gekriegt bei uns für hervorragende Lehre vom Fachbereich Medizin. Den kriegst du nicht einfach so und der fällt auch nicht vom Baum. Und da freue ich mich auch immer extrem drüber. Ja, und da sieht man dann schon, dass das schon irgendwie gutiert wird, wenn man da vernünftige Lehre macht, nahe an der Praxis und vielleicht auch mit einem Schuss Humor. Das ist schon mein Anspruch immer gewesen, deswegen freue ich mich, aber es ist trotzdem so. Ja, also jetzt bin ich 57 und die Studis sind halt im Schnitt irgendwie 22 und das merkst du, irgendwann geht diese Schere auseinander und da muss man auch ernsthaft drüber nachdenken. Deswegen finde ich es auch super, dass es eine Altersgrenze gibt. Irgendwann ist halt dann auch mal vorbei, weil, wie gesagt, die Studierenden immer gleich jung sind Und das ist halt bei der ganzen Geschichte nicht zu vernachlässigen.
Ja. Also ich habe einen Hirnforscher hier im Podcast gehabt vor einiger Zeit. Der hat gesagt, also wir Menschen, wir können eigentlich historisch bedingt, also über diese vielen 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte, können wir selber nur erfassen, dass wir ungefähr 39 Jahre alt werden. Das heißt, wir selber sehen uns eigentlich bis max, also im Prinzip gar nicht altern, denn bis 39, ja, jetzt rückblickend betrachtet, kann man ja sagen, bis 39 ist man nicht gealtert. Und mit allem anderen hat man dann irgendwo zu kämpfen. Aber das ist ein super interessanter Punkt, denn du sagst, lange sieht man das nicht. Und da möchte ich nochmal merken, hast du so, also neben dem Vokabular, was du gerade gesagt hast, dass das immer so ein Wort, sagst, okay, das wird gar nicht mehr benutzt, merkst du das auch so in kulturellen Änderungen? Das heißt, die einen schreiben nicht mehr mit oder die anderen benutzen dann diese Pads? Oder merkst du das in, wie man lernt oder wie man lehrt? Musst du deine Lehre umstellen? Also merkst du das dabei auch?
Also das Wort war übrigens Videothek.
Okay.
Das war irgendwann mal vor 10 Jahren in der Vorlesung. Da habe ich mir gedacht, okay, da zuckt jetzt keiner, die wissen gar nicht mehr, was das ist. Das gab es früher mal am Rande bemerkt. Ich glaube, dass die Handy-Generationen jetzt bei uns in den Unis angekommen sind. Das muss man klar sagen. Und das heißt, die ganze visuelle Geschichte läuft da anders ab. Da läuft es weniger über Mitschreiben, sondern läuft sehr, sehr viel über visuelle Wahrnehmung. Und das können wir aber eigentlich in der Zahnmedizin immer hervorragend bedienen, weil wir haben natürlich viele Bilder, viele Videos. Mache ich mir jetzt gar keine so großen Sorgen. Aber manchmal merkt man es vielleicht ein bisschen an der Aufmerksamkeitsspanne, dass die eventuell ein bisschen kürzer sein könnte im Vergleich zu früheren Jahren. Ich habe sowieso total was dagegen. Also dieses, ja, die Jungen, die wollen nicht mehr arbeiten und Work-Life-Balance und so. Ich arbeite jetzt seit 30 Jahren mit jungen Menschen zusammen. Mein Vater hat auch gedacht, aus mir wird nichts, als ich in der Pubertät war. Also ich bin da ganz entspannt. Also das ist dieses Generationen-Bashing, da halte ich gar nichts davon. Man muss das Beste draus machen.
Nee, und es wiederholt sich ja vor allen Dingen immer wieder, ne? Also wenn du dir so alte Bücher anschaust und wenn du da mal was liest oder wenn du mal den Goethe liest oder wenn du auch mal Mark Twain liest, was der da beschreibt, da denkst du, okay, außer dass sie da mit einem Pferdewagen fahren, ist es exakt dasselbe, was man jetzt denkt. Wo man auch zum Beispiel, wo man anfängt, dass man denkt immer, okay, das kriegen die Alten gar nicht mit, ne? Und spätestens, wenn man Kinder hat, sagt man, okay, das stimmt mal gar nicht, man kriegt alles mit.
So ist es. Was in dem Kontext noch ganz interessant ist, wir haben ja 2020 so ein Positionspapier geschrieben und ich empfehle den Leuten immer, also als ich noch DGZMK-Präsident war, und ich empfehle den Leuten immer, lest es mal, weil da stehen sehr viele Sachen drin, die heute noch viel aktueller sind, als sie damals waren. Und ich glaube, dass unsere ganze mittelfristige Zukunft in unserem Land und auch in unserem Beruf extrem von der Demografie getriggert werden wird. Ich glaube, die Demografie ist unser größtes Problem, sowohl sozialpolitisch als auch rentenpolitisch, als auch bildungspolitisch. Ich glaube, dass das wirklich viele noch gar nicht erfasst haben. Und es ärgert mich auch politisch ein bisschen immer, dass viele Sachen einfach vertuscht werden aus Angst vor Wahlverlusten und so weiter. Und jeder weiß, der Strukturwandel in den zahnärztlichen Praxen führt dazu, dass 50% der Praxen die nächsten 15 Jahre über den Jordan gehen, beziehungsweise über den Tisch und dann teilweise nicht gekauft werden. Und ich habe damals eben in dieses Positionspapier reingeschrieben, ja, wir finden das nicht so toll mit dieser Landzahnarztquote. Es gab ja Beispiele in Australien, dass sich Leute da rausgekauft haben. Und ich habe das heute komplett geändert, diese Meinung, weil wir werden ohne eine Landzahnarztquote nicht auskommen. Also das, was da die Medizinische Hochschule Brandenburg momentan so veranstaltet, dass die da Stipendien ausloben, dass Leute sich dann später dort niederlassen. Ich glaube, an so einem Instrument kommt man nicht mehr vorbei, wenn man sich den demografischen Wandel und den Strukturwandel in den Praxen anschaut.
Ja, 100%. Es ist ja gesamtpolitisch das größte Problem, was wir haben. Also ich meine, man kann alles schlussendlich auf das Thema zurückführen. Peter Drucker, der erste Mensch, der Managementlehre gelehrt hat, der hat gesagt, it's always the demographics. Ja? Und das ist es. Ne? Wir überaltern, es kommen nicht genug Junge nach. Und in solchen überalternden Gesellschaften, wir haben ja schon mittlerweile über 1% Wirtschaftswachstum fehlt uns, nur dadurch, dass mehr Leute in die Rente gehen, als neu nachkommen. Und jedes Jahr starten wir bei -1%. Das heißt, wenn wir jetzt sehen, dass wir sagen, ey, uns geht's so schlecht, wir sind nur 0,2 gewachsen oder wir sind 0,1 geschrumpft. Tatsächlich haben wir, wenn wir 0,1 geschrumpft sind, schon 0,9 aufgeholt. Das muss man ja auch mal irgendwie in den Kontext sehen. Also ich bin voll bei dir, das mit der Landarztquote und was Brandenburg macht, ehrlich gesagt, da bin ich noch beim ganz anderen Punkt bei dir. Denn warum sollte Sachsen ihre Hochschulen finanzieren und kostenfreie zahnmedizinische Studien rausgeben, wenn die Leute sich danach nicht irgendetwas an Sachsen zurückbezahlen. Sachsen mal stellvertretend für Schleswig-Holstein, jedes andere Land. Kann man das nicht so machen, dass man sagt, ey, wenn du hier studieren willst, dann verpflichte dich wenigstens, wie sie es damals in der DDR gemacht haben, in einem strukturschwachen Gebiet hier in Sachsen ein oder zwei Jahre aktiv oder tätig zu werden. Mensch, wir bezahlen dir das teuerste oder eins der teuersten Studiengänge in Deutschland. Du wirst von der Lidl-Kassiererin auch mitbezahlt, die hier aber auch versorgt werden möchte. Also bitte quid pro quo.
Ja, ich hatte ja vor kurzem eine Schalte mit dem Gesundheitsministerium in Sachsen-Anhalt und die haben gesagt, wir haben 40 Absolventen im Jahr in Halle und davon bleiben zwei in Sachsen-Anhalt. Wofür geben wir das ganze Geld aus? Das ist genau der Punkt, ja, so sehe ich das auch.
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Sie möchten Ihre Zahnarztpraxis mit fundiertem betriebswirtschaftlichem Wissen erfolgreich führen? Der Management-Lehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal- und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht, speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. Erhältlich als Online-Fernstudium, was Neues, und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als 10 Jahren gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www.opti-academy.de, Academy mit C, um mehr zu erfahren und um sich anzumelden. Wenn du mit denen gesprochen hast, was glaubst du, haben die da nicht genug juristische Möglichkeiten, daran zu gehen?
Was die machen, die kaufen den Leuten, die das wollen, kaufen die Studienplätze im Moment in Ungarn. Das heißt, die in Sachsen-Anhalt, die jungen Menschen, wenn die Zahnmedizin studieren wollen und den NC nicht haben, dann kaufen die den Studienplätze in Ungarn und danach unterschreiben die, dass sie dort auf dem Land praktizieren. Ich kenn Leute im Harz, da haben die letzten 7 Zahnarztpraxen in einem Dorf oder in einer Stadt zugemacht und keinen einzigen Abnehmer gefunden. Das sind ja alles bekannte Phänomene.
Aber wieso kriegen Sie das denn mit Ihren 40 Studienplätzen? Kann man da nicht irgendwie da irgendetwas ranvinkulieren, dass man sagt, okay, pass auf, du kriegst den Studienplatz, dafür machst du? Oder was sagen Sie, ist das ein Handicap? Können die das nicht umsetzen?
Ja, ich glaube, das wird schon, das muss man nur wollen. Da gab es nur am Anfang so ein bisschen moralische Hürden, weil es ja immer so nach Knebelvertrag klingt bei solchen Sachen. Aber da wird man nicht dran vorbeikommen. Das wird auch nicht die letzte Privatuni sein auf dem Weg dahin.
Nee, ganz sicher nicht. Es ist auch komplett richtig. Also ich glaube, politisch gibt es da überhaupt nichts gegen zu sagen. Ne? Das muss man akzeptieren.
Und die meisten wissen es nicht. In der Medizin sind heute schon 1/3 der deutschen Studienplätze in privater Hand.
Also Zahnmedizin mit inkludiert oder nur die Medizin?
Nein, nur Medizin. Da gibt's Hochschulen, die kennt keiner, aber da wird Medizin studiert. Was natürlich auch strukturpolitisch ein großes Problem ist, weil die haben ja Promotionsrecht, haben aber wenig Forschungsflächen und die versuchen sich dann an die anderen Unis ranzuflanschen. Da haben wir beim medizinischen Fakultätentag natürlich eigentlich jede Woche irgendeine Diskussion. Aber das sind die logischen Konsequenzen, ist doch vollkommen klar.
Irre, mit welchem Problem wir uns in Zukunft noch beschäftigen müssen. Okay, gehen wir mal quer durch die Landschaft. Du hast relativ weit unten gerankt, ich glaube auf Platz 7, ist die Forschungsaktivität. Geht da doch mal tiefer rein. Ich meine, ich sehe dich permanent irgendwo das veröffentlichen und forschen und du bist permanent irgendwo am Rumfummeln, was man nochmal besser machen kann. Aber was ärgert dich denn da so richtig? Wer schmeißt der Knüppel zwischen die Beine? Was ist denn da so schwierig?
Also bei uns in Hessen ist das relativ ausgeprägt, die Grundfinanzierung. Also man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Du hast für Forschung und Lehre ein Budget. Das sind in meinem Fall 2000 Euro pro Jahr pro wissenschaftlichen Mitarbeiter. Das heißt, ich habe im Jahr circa 25.000 Euro für Forschung und Lehre zur Verfügung. Und darüber hinaus kannst du, wenn du innerhalb der medizinischen Fakultät gute Forschung machst und viele Drittmittel einwirbst, quasi noch einen Bonus bekommen. Aber dadurch, dass wir uns ja mit der gesamten Medizin messen müssen, ist der Bonus halt irgendwie 1.000 Euro. Und die großen Fächer wie Onkologie, Mikrobiologie, wo sie halt richtig entsprechend die Wissenschaft rumdreht, die greifen die ganze Kohle ab. Das ist auch okay, das hat ja was mit leistungsorientierter Vergütung zu tun, aber da haben wir, in diesem Konzert haben wir keine Chance. Also ich sage immer ganz klar, wenn wir dreimal so viel publizieren würden und dreimal so viel Drittmittel einwerben würden, dann wäre ich immer noch im Mittelfeld. Ich bin stolz, ich bin im Mittelfeld unserer Fakultät, also eher so, ja, so VfL Wolfsburg, ja, 12. Platz in der Bundesliga. Aber es gibt noch genug medizinische Institute, die hinter mir rangieren. Also unsere Forschung ist sichtbar. Wir sind da auch wirklich toll. Also wir haben bei uns zum Beispiel in unserer Klinik 3 Wissenschaftler, die in der Stanford-Liste sind oder in Top 2% weltweit. Wir sind im Shanghai-Ranking in unserer Universität das zweitstärkste Fach nach der Psychologie. Da spielt die Medizin gar keine Rolle. Das heißt, auf der einen Seite, weil wir halt wirklich viel Leidenschaft reinhängen, performen wir wissenschaftlich immer noch okay. Ich würde das jetzt nicht als herausragend bezeichnen, aber es ist auf alle Fälle international sichtbar. Das merkt man, wenn man auf Kongresse eingeladen wird oder welche Leute mit einem zusammenarbeiten wollen. Das haben wir ja auch in aller Herren Länder schon gemacht. Aber wenn ich dann immer gucke, was kommt denn wirklich an Investitionen von der Uni da rein in die Forschung, die wir da täglich machen, und was machen wir da draus, dann ist das ein riesengroßer Spagat. Das heißt, eine Kollegin von mir hat mal so flapsig gesagt, wir müssen eigentlich den ganzen Tag auf dem S-Bit-Kocher ein 3-Sterne-Menü kochen, was die Wissenschaft anbelangt. Also, und da ist auch der interregionale Unterschied zwischen zum Beispiel, ich sage immer ganz gern, Baden-Württemberg Platz 1, Bayern Platz 2, dann kommt schon Pause, dann kommt NRW und dann wird schon ganz, ganz schwierig bei den restlichen Bundesländern. Also da sind auch große, große Unterschiede. Selbst innerhalb von Hessen, also zum Beispiel die Uni Gießen, die haben 5-mal mehr Budget für Forschung, als ich das hier in Marburg habe. Und also das hätte ich mir früher nicht denken lassen, wie sehr man wirklich die ganze Zeit hinter dem Geld herrennt. Ich habe jetzt, seitdem ich hier bin, weiß ich nicht, 3 Millionen Drittmittel eingeworben. Davon habe ich 90% in Personal gesteckt, damit ich die Leistungsträger entlasten kann und so weiter. Aber man ist halt da permanent neben der Dienstaufgabe am Kämpfen, dass wirklich genug Geld da ist, um den gewissen Standard aufrechtzuerhalten. Aber unsere Klinik ist seit 15 Jahren abbruchreif. Wir werden permanent nur vertröstet. Dann haben wir seit 3 Jahren einen Wasserschaden im Nebengebäude. Der ist jetzt nach 3 Jahren dann endlich mal fertig repariert. Das heißt, du rennst die ganze Zeit hinter irgendwelchen Dingen her, die einfach nicht so super toll funktionieren, wie man sich das vorstellt. Ich sage immer, wenn wir unsere Patienten so behandeln würden, würde keiner mehr kommen. Und da sind halt viele Prozesse dabei, die das Ganze manchmal so ein bisschen mühsam machen. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber es gibt ja so HIS-Gutachten. Das heißt, du hast für deine Abteilung in der Zahnmedizin so und so viele Flächen, die dir zustehen. Ich habe von diesem HIS-Gutachten 15% dessen, was ich eigentlich bräuchte, um hier ordentliche Forschung und Lehre zu machen, habe ich nur. Das heißt, mir fehlen 85% Fläche. Und trotzdem machen wir es jeden Tag möglich. Trotzdem sind die Studenten zufrieden. Trotzdem machen wir Forschung, die international sichtbar ist. Aber das ist halt was, wenn man da wirklich nicht mit voller Leidenschaft drin hängt, dann kann man auch irgendwann mal in so einen Frustrationszyklus reinstolpern. Und das habe ich bisher immer ganz erfolgreich vermieden, weil wir hier einfach ein super Team haben. Ich bin ja hier kein Alleinunterhalter, sondern ich habe einfach Leute, die gemeinsam an einem Strang ziehen. Und die lieben halt ihre Arbeit. Die lieben das Studierende auszubilden. Die lieben akribische Forschung zu machen. Und ich bin ja manchmal nur der Dirigent, der dann das Orchester so ein bisschen dirigiert und bei Laune hält. Aber das sind halt so die Hintergründe, warum es manchmal so ein bisschen mühsam ist und warum bei mir die Forschung wirklich im 5-Jahres-Rhythmus auf dieser Leiter so ein bisschen nach hinten durchgereicht worden ist. Und der zweite Punkt ist klinische Forschung. Ich liebe klinische Forschung. Es gibt nichts Besseres. Ich sage immer, das ist die Königsdisziplin, generell in der Medizin gute klinische Studien zu machen. Es gibt nichts Cooleres, als nach 10 Jahren genug Patienten zu haben, eine ordentliche Statistik zu machen und nachgewiesen zu haben, dass irgendwas funktioniert oder auch nicht funktioniert. Aber die bürokratischen Hürden für solche klinischen Studien sind extrem hoch geworden. Also ich mache das jetzt seit 30 Jahren. Vor 30 Jahren war der Ethikantrag irgendwie 60 Seiten. Jetzt ist der Ethikantrag 500 Seiten. Also zum Beispiel. Also du brauchst mehr Personal, du brauchst mehr Manpower und dadurch werden diese Studien immer teurer. Und sehr oft sind die von der Industrie finanziert und die sagen irgendwann, das können wir nicht mehr bezahlen. Da gibt es dann Beispielrechnungen von der Universität und Overheads und teilweise ist bei Industrieforschung der Overhead 79%. Das heißt, die Firma zahlt einfach mal 79% mehr, als eigentlich im Vertrag steht. Also das sind lauter so Konstrukte, wo du dann als Forscher daneben stehst und sagst, also Kinder, wenn ihr das Ding komplett vor die Wand fahren wollt, dann macht er mal schön so weiter. Und wir sind auch beim medizinischen Fakultätentag die ganze Zeit wirklich am Gucken, wie halten wir die klinische Forschung aufrecht, was kann da passieren und was passiert im Moment? Die Studien gehen alle ins Ausland. Die gehen nach Kambodscha, nach Vietnam, also alles Länder, die berühmt sind für ihre hervorragende klinische Forschungsexpertise. Kleiner Spaß. Ja, weil es halt da irgendwie noch finanzierbar ist. Und das macht uns das Ganze im Moment so ein bisschen schwer, weil ich habe das immer leidenschaftlich gern gemacht und ich wage zu behaupten, ich kann das auch, klinische Forschung, weil wir da eben genug publiziert haben und die Leute immer gesagt haben, da ist ein sehr schöner Link zur klinischen Relevanz. Aber das sind halt alles Sachen, die so peu à peu immer wieder ein bisschen komplizierter werden. Und man kann über den Herrn Lauterbach sagen, was man will. der hat das alles jetzt zum Teil wirklich gut angegangen und auch die ganze Tierversuchsproblematik. Das betrifft uns jetzt in der Zahnmedizin ja Gott sei Dank nicht so. Aber es ist kaum noch möglich, in Deutschland Tierversuche durchzuführen, weil die Restriktionen einfach unwahrscheinlich effektiv sind und ganz viele Anträge einfach nicht bearbeitet werden. Und es gibt jetzt in der Medizin diverse Berufungen, die gescheitert sind, weil die Leute gesagt haben, also Berufungen aus dem Ausland, aus USA und so weiter, die gesagt haben, ich kann mich hier nicht herberufen lassen, ich kann keine Tierversuche machen. Das ist dermaßen tierversuchsfeindlich, dass man hier einfach zum Teil einfach forschungsfeindliche Landschaften geschaffen hat. Und es wird Konsequenzen haben und da muss man möglichst schnell umdrehen. Und zwar richtig umdrehen. Und da ist Lauterbach einer derer, die das schon versucht haben, auf dem Zettel zu haben. Und leider ist es jetzt durch die geplatzte Ampel zum Teil liegen geblieben. Und da bin ich immer gespannt, wie das da weitergeht.
Oh mein, du hast mir so viele lose Enden gegeben. Aber gehen wir mal rein. Wenn du 25.000 Euro Forschungsbudget hast, was bedeutet das? Was wird damit denn eigentlich konkret bezahlt?
Damit werden im Prinzip Materialien bezahlt und Hilfsmittel, um unser Labor am Laufen zu halten. Das heißt, dass das gerade so reicht, um das zu tun, was wir normalerweise planen, dass das aber überhaupt nicht reicht, mal ein neues Gerät zu bestellen. Das kann ich nur machen, wenn ich irgendwo halt wieder Fördergelder akquiriere, wo dann zum Beispiel die Anschaffung eines Geräts mit inkludiert sind. Aber wenn zum Beispiel mal ein großes Gerät kaputt geht, und das hatten wir jetzt in dem Jahr, dann kann es passieren, dass das einfach mal 3 Monate stillsteht. Und dann stehen dann 10 Doktoranden und kratzen jeden Tag bei mir an der Tür und fragen, wann wird das Ding denn endlich repariert? Und ich sage, ich habe dafür kein Geld. Und das ist das eine, aber das andere ist, dass natürlich meine ganzen jungen Mitarbeiter zum Teil sehen, hey, der Alte, der rennt den ganzen Tag hinterm Geld her, der muss die ganze Zeit gucken, wie er irgendwie mit seinem Budget zurande kommt, dass natürlich jetzt in denen so dieser Nukleus, ich will auch Wissenschaftler werden, nicht so deutlich akut ausreift. Verstehst du? Das ist eben der Punkt. Und das ist auch was, ich sag's nochmal, das haben wir vor 4 Jahren schon in dieses Positionspapier reingeschrieben, dass die gut alimentierten Standorte wesentlich mehr Leute habilitieren als die schlecht alimentierten, weil die natürlich Forschungsumgebungen vorfinden und unter denen man eben ohne große finanzielle Widerstände vernünftige Forschung machen kann. Und wir sind heute so weit, dass wir bei Lehrstühlen Bewerberzahlen im einstelligen Bereich haben. Ich weiß noch, als ich mich damals 2005 in Zürich beworben habe, ich glaube, da waren wir 38 Bewerber auf den Lehrstuhl. Und heute haben wir teilweise 6, 7 oder 8 Bewerber auf Lehrstühle. Das ist einfach eine Zahl, die ganz klar zeigt, dass der wissenschaftliche Nachwuchs nicht mehr auf den Bäumen wächst. Das ist von den Fächern ein bisschen unterschiedlich. In der Zahnerhaltung sind es noch ein bisschen mehr. MKG haben wir gerade gesehen. Bei uns in der Nachbesetzung sind auch noch ein bisschen mehr. Aber es schwankt sehr stark. Und das sind alles so ein bisschen Alarmzeichen, wo wir eben vor 5, 6, 7 Jahren schon den Finger gehoben haben und gesagt haben, Kinder, wir müssen dagegen steuern. Das ist wichtig, dass also junge Nachwuchsleute eine forschungsfreundliche Umgebung vorfinden. Viele von meinen jungen Leuten, die lieben das, mit den Studierenden zu arbeiten. Das macht denen großen Spaß. Aber so dieses dezidierte, ich hänge mich mal in der Forschung rein, das wächst da nicht so leicht auf diesem Rasen. Das ist mir eben wichtig, das auch mal klarzustellen, weil viele Leute immer denken, ich hatte einen Hauptvortrag beim Freien Verband Deutscher Zahnärzte, ich glaube auch vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, und hat mich auf dem Parkplatz noch jemand abgefangen und hat gesagt, also das war mir überhaupt nicht klar, dass da so Geldmangel ist an den Universitäten und dass wir da so knapp bemessen sind, was Forschungsgelder anbelangt. Er hat gesagt, nur Sie in der Praxis haben irgendwelche finanziellen Probleme. Und dazu muss ich halt auch wieder sagen, ich bin ein glücklicher Mensch, mir geht's super. Ja, und da geht's auch nicht um Gehalt. Ja, wenn ich zu wenig Geld verdiene, kann ich was anderes machen. Geht einfach um die Forschungsstruktur, wie viel Geld da oben reinkommt. Man muss sich das so vorstellen, bei uns gibt's einen Landeszuführungsbetrag, mit dem die Zahnmedizin super auskommen würde. Dann kommt die Universität und sagt, ja, da müssen wir schon ein bisschen was abzwacken, weil wir müssen unser Schloss heizen und unseren botanischen Garten füttern. Dann kommt die medizinische Fakultät und sagt, ja, wir haben hier ein leistungsorientiertes Mittelvergabesystem und da seid ihr nicht so toll, dann nehmen wir euch auch nochmal 1 Million weg und am Ende kommt einfach zu wenig an. Und deswegen sieht es hier aus, wie es aussieht. Und deswegen ist die Klinik halt auf dem Stand von 1964 stehen geblieben. Und das sind alles Dinge, die seit Jahren klar sind und wo eigentlich seit Jahren irgendwas passieren muss. Und deswegen, das ist eben so ein Investitionsstau in allen Himmelsrichtungen, den wir hier jeden Tag miterleben.
Du sagtest, dass Gießen, was ja auch ganz offensichtlich in Hessen liegt, über bessere Gelder verfügt als ihr. Also wieso gibt es denn da so eine Ungleichbehandlung? Also woran liegt das? Woran wird das festgemacht?
Es liegt daran, weil, auch das wissen die wenigsten Leute nicht, die kleinen Universitäten, nicht Heidelberg, nicht München, nicht Berlin, ja, da rennen alle jungen Leute hin und wollen da studieren, die finden das ganz toll. Verstehe ich auch, habe ich absolut Verständnis. Die kleineren Städte unter 200.000 Einwohnern haben das Problem, dass in den Nicht-Numerus-Clausus-Fächern immer weniger Studenten kommen. da ist einfach nicht die Attraktivität da. Das heißt, du musst einen relativ großen Lehrkörper, der sehr weit diversifiziert ist in alle möglichen Fächer. Ich nenne das manchmal Orchideenfächer, das ist ein bisschen abwertend, das bitte ich zu entschuldigen. Aber es gibt halt alle möglichen Subspezialitäten, wo dann halt teilweise 3 Studenten im Semester studieren. Aber dafür musst du Gebäude vorhalten, dafür musst du Gebäude heizen, dafür musst du ein Dekanat und eine Organisationsstruktur vorhalten, die Geld kostet. Das Geld kommt aber nicht rein, weil da nicht genug Studenten da sind. Und das heißt, je kleiner die Universität und je mehr Probleme die beim allgemeinen Nachwuchs haben, desto mehr leiden die NC-Fächer, weil denen dann systematisch das Geld weggenommen wird. Einzig und allein, ich mache denen gar keinen Vorwurf, das ist einfach Überlebenswille. Und deswegen ist es eben bei uns so, deswegen ist es in Rostock so, in Tübingen, bei vielen von den kleineren Standorten. Und Gießen zum Beispiel im Vergleich zu Marburg hat halt wesentlich weniger kleine Fakultäten. Die haben kein Schloss zu heizen, die haben halt keine größeren Ausgaben, die wahnsinnig viel Geld fressen. Und das merkst du dann entsprechend auf deinem Konto. Und Gießen hat bisher keine leistungsorientierte Mittelvergabe, da kriegen alle gleich viel. Und das ist bei uns eben auch anders. Und das, so ergibt sich das.
Interessanter Punkt. Da ein ganz kleiner Abstecher und dann bin ich wieder bei dem Thema. Ich war neulich mit einem Freund, mit meinem ehemaligen Chef aus den USA, der hatte Münster studiert und der ist jetzt, nachdem er 35 Jahre im Ausland gearbeitet hat, ist er wieder zurück in seine Heimatstadt Münster gezogen. Und ich war nach längerer Zeit mal wieder in Münster und war einfach wieder nur mal begeistert. Ne? Alles voller Fahrräder, alles voller junger Leute. Tolle Fakultäten, egal in welchem Bereich, ob es Mathematik ist oder Medizin oder Zahnmedizin sogar. Es ist einfach eine Stadt, wo ich da saß und habe gesagt, okay, das ist ein tolles Studentenleben. In dieser Stadt kann man studieren. Und dann sind wir mal die Städte so in Deutschland durchgegangen, haben gesagt, okay, Kiel, tolle Studentenstadt, kann man studieren. Tübingen, tolle Studentenstadt, kann man studieren. Und ich würde meinen Kindern nicht empfehlen, in Hamburg, ich habe in Hamburg studiert, Hamburg ist viel zu groß, verläuft sich. Man hat eigentlich nicht dieses schöne Studentenleben, was man in einer kleineren Stadt hat oder Berlin oder München. Das heißt, meine Empfehlung würde, die ich selber machen würde, würde immer dahin gehen, an kleine Städte zu gehen, um dort wirklich in einem etwas überschaubaren Rahmen die Studentenzeit auch zu genießen. Nicht, also Lehre, Lernen, sich weiterentwickeln, Leute kennenlernen, sich sozialisieren und so weiter. Das halte ich eigentlich in diesen Städten für besser gegeben.
Ja, sehe ich genauso. Also wenn mich Leute fragen, wo soll ich denn studieren, sage ich immer, gerne eine kleine Uni.
Super, sind wir uns einig. Gehen wir wieder zurück. In Amerika, wo ich lange gelebt habe, sehe ich das auch in diesen großen Fakultäten. Nehmen wir mal Atlanta, da war ich lange. Und an diesen Fakultäten, die eine hieß dann, das ist jetzt die medizinische Fakultät von Klaus und Marianne Halle. Das waren die ehemaligen Coca-Cola, Klaus Halle ist der ehemalige Coca-Cola-Chef der Welt, auch ein Hamburger im Übrigen. Interessante Geschichte, aber da werden dann so diese Fakultäten, da werden dann Millionen gespendet aus dem Alumni, um die Fakultät da irgendwie zu fördern. Und man müsste ja eigentlich auch sagen, und sicherlich gibt es mir recht, wenn wir die Jahrgangslisten der letzten 30 oder 40 Jahre Marburg durchgehen oder nehmen jede andere Uni, und nehmen uns da mal nicht nur erfolgreiche Unternehmer, sondern auch super erfolgreiche Zahnärzte raus, da muss es doch irgendwie eine gewisse Verbundenheit geben, dass man mal auch einen Scheck über 100.000 schreibt oder auch gerne mehr. Es muss doch nicht alles in den Erbtopf reingeschmissen werden. Die Leute, die da erfolgreich rausgegangen sind, da muss es doch irgendwann mal eine Kultur geben, dass man sagt, ich gebe auch was zurück. Also in den USA sieht man das links und rechts. Das wird so viel zurückgegeben. Harvard verwaltet ein Vermögen von mittlerweile 38 Milliarden, ne? Von den Sachen, die da zurückgegeben wurden. Ich meine, über diese Dimension möchte ich, also brauchen wir nicht sprechen, aber dass man da sich so ein bisschen verbunden mit seiner Alma Mater fühlt. Wie erklärst du dir, dass das nicht so irgendwie uns gegeben ist? Warum passiert das zu wenig?
Ja, also das ist zwar eine platte Aussage, aber das sind einfach kulturelle Unterschiede. Das ist in den USA komplett anders ausgeprägt. Wir haben hier auch einen Förderverein, aber da wird mal eine Examensfeier unterstützt. Da kannst du ja keine dicke Scheibe Brot unterschneiden. Das ist einfach so. Ja, ich würde mir das wünschen. Ich habe mich vor kurzem mit einer ehemaligen Absolventin unterhalten. Da hatte ich einen Vortrag in Lübeck. Da hat die gesagt, komm jetzt machen wir hier mal. Das kann ja nicht sein. Da habe ich so ein Video gezeigt von unserer Klinikeinweihung 1964 und jeder weiß, dass das heute noch genauso aussieht. Das kann ja wohl nicht sein und da müssen wir jetzt mal und vielleicht ergibt sich sowas, ja. Also ich lasse da nicht locker.
Aber ich glaube, das ist genau der Punkt und ich glaube, man kann da auch nicht locker lassen. Ich meine, jeder hat das dann kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Gerade in Deutschland, in den USA bezahlen sie ja noch richtig dafür. Da, wenn man an der UCLA studieren will, dann bezahlt man in der Zahnmedizin knapp 200.000 oder irgendwie 170.000, habe ich glaube ich gelesen, in der Kieferorthopädie pro Jahr. Ne? Und das kann sich gar keiner mehr leisten, ja. es sei denn, man kommt aus richtig reichen Familien. Und dann gibt es auch noch dazu noch das, die Neigung, dass man da was gibt. Aber ich meine, ist nicht irgendetwas in der Lehre, dass man jetzt schon den Leuten sagt, ey, pass auf, das ist ein Kreislaufgeschäft, ne? Also wenn ihr wollt, dass eure Uni irgendwann weg ist und eure Kinder dann nicht mehr hier studieren können, dann machen wir genauso weiter. Aber ansonsten ist es auch ein Versprechen, wir investieren in euch und irgendwann ist es vielleicht auch mal fair, dass man da vielleicht ein bisschen was zurückgibt. Ich glaube, das müssen wir vielleicht auch trainieren. Das dauert dann vielleicht ein paar Jahrzehnte, aber das müssen wir vielleicht ein bisschen reintrainieren.
Ich glaube auch. Und ich glaube, dass durch die familiäre Betreuung in der Zahnmedizin die Chance relativ groß wäre, sowas zu machen. Das ist was anderes, als wenn du einer von 1000 BWLern bist. Wir haben hier Vollkontaktbetreuung, sage ich immer, ja. Ich glaube, dass das durchaus möglich ist. Man muss es auf alle Fälle versuchen, weil die Rahmenbedingungen werden sich nicht verbessern. Wir haben es vorher gesagt, die Demografie und unsere Konjunktur, ne, hat eine Delle. Und wir hatten heute Präsidiumssitzung vom Medizinischen Fakultätentag und da hieß es ja, also bei den allermeisten Dekanen, die dabei waren, dass denen in Aussicht gestellt wurde, dass Minimum 5% des Budgets in die Knie gehen im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr. Und 5% klingt erstmal nicht viel, aber jeder weiß, wenn man eh schon auf Kante genäht ist, wie soll man sich das Ganze dann noch irgendwie rausschneiden? Von daher bin ich da voll bei dir, sehe ich ganz genauso. Da muss man einfach privat gucken, dass man das Ganze mal unterstützen lässt.
Ich glaube, vielleicht sollte man, gibt es eigentlich Jahrgangslisten bei euch, die letzten 30 Jahre mal alle anschreiben und dem mal sagen, ey, das ist einfach mal ein guter Ton. Ich meine, auf der anderen Seite, es wird noch nie so viel jedes Jahr vererbt wie jetzt in Deutschland. Und das ist mit steigender Tendenz jedes einzelne Jahr. Wir haben jedes Jahr ein Rekorderbe, was wir weitergeben. Also alle, die hier zuhören und die in Marburg studiert haben oder auch irgendwo anders, denkt mal an eure Alma Mater oder baut so einen Förderverein mit auf oder helft ihr mit aufzubauen. Das ist eigentlich ein gesellschaftliches Must-Have und Must-Go, dass man gerade das, was man kostenfrei erreicht hat, ohne Gegenleistung, wenn man so will. Keiner, der nachher 30 Jahre in der Zahnmedizin seiner Praxis gearbeitet hat, muss sich dann wahrscheinlich noch Gedanken drüber machen, ob er mal einen Scheck über 10.000 Euro ausstellt.
Und der Punkt ist halt, ich habe da schon immer den Mund aufgemacht. Es gibt ganz viele von meinen Kollegen, die schämen sich auch dafür, dass denen tut es weh, wenn sie sagen müssen, mir reicht's eigentlich nicht, um ordentliche Forschung zu machen, aber ich mache da immer meinen Mund auf. Ich habe da keine Berührungsängste. Ich sage das auch ganz klar.
Ja, musst du auch. Sonst ist doch auch kein Mangel da. Also in den USA ist das so. Also selbst solche superreichen Universitäten wie Harvard, Columbia oder New York Stern oder so, die schreiben jedes Jahr mehrfach ihre Leute an und sagen so, wir haben das und das Bauprojekt, wir brauchen hier das und das. Und obwohl die in ihren Trusts da Milliarden liegen haben, bei der nächsten Gewinnausschüttung oder so würden wir uns sehr freuen, wenn. Ne? Warum nicht? Das muss institutionalisiert werden und dann ist es halt professionelles Fundraising. Gut, Roland, gleich zum nächsten Thema. Wir haben ja mehrere Sachen auf der Agenda. Wenn wir mal von der Uni so ein bisschen rausschauen, dann haben wir gesetzlich ein Verbot, und zwar das Amalgamverbot zum 1. Januar. Da würde ich dich mal bitten um deine Einschätzung der Situation. Bewegt uns das doll, bewegt uns das gar nicht? Gibt es da jemand, der darüber jammern dürfte oder sollte? Oder wie ist da so dein Blick drauf?
Das ist ein ganz interessantes Stichwort, weil ich hatte gerade vor einer Stunde ein Interview mit dem NDR. Die machen irgendwann nächste Woche eine Radiosendung zu dem Thema und die haben mich da als Experten eingeladen. Das war wirklich witzig. Also das hat mich echt total gefreut, weil der Typ vom NDR hat mich angerufen und hat gesagt, also er hat jetzt mit so vielen Leuten gesprochen und die haben alle gesagt, ruf den Frankenberger an, der weiß irgendwie, wo es lang geht. Das fand ich ein sehr schönes Kompliment, hat er gesagt, hat er auch noch nicht so oft gehört.
Ja, du bist doch der Amalgam-Profi. Du hast mir doch im ersten Podcast gesagt, was du damals in der Uni-Zeit...
So ist es. Ja, da erinnerst du dich noch dran, genau. Und also da hatten wir heute auch ein Interview und natürlich gibt es ein paar Patienten, die da Fragen stellen, weil das Amalgamverbot natürlich auch irgendwo publiziert worden ist. Also ich habe den Eindruck, die allermeisten Patienten haben sehr wohl verstanden, dass sich gar nicht groß viel ändert. Ich habe den Eindruck, und das finde ich auch lustig, dass wir wirklich 10 Patienten hatten, die gesagt haben, kann ich noch schnell Amalgam haben, bevor das verboten wird? Damit hatte ich auch nicht gerechnet. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Ich habe ja diese Taskforce Amalgam geleitet und ich habe da die KZBV auch führend beraten in dieser ganzen Zeit. Und es war wirklich eine tolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Wir haben uns permanent gegenseitig angerufen. Also man muss sich das vorstellen, wir haben ja in der Quintessenz im September ein Schwerpunktheft Amalgamersatz gemacht. Und das Lustige ist, diese Schwerpunkthefte designen wir 2 Jahre vorher. Wir legen 2 Jahre vorher das Thema fest. Und vor 2 Jahren hatte keiner eine Ahnung, dass das wirklich auf dem letzten Meter in der letzten Legislatur der EU noch durchgepeitscht wird. Das heißt, es war reiner Zufall. Und deswegen ist dieses Heft auch ausverkauft, 6.000 Mal nachgedruckt, 4.000 Mal nachbestellt. Das ist momentan wirklich eine tolle Erfolgsstory. Und ich war da eben immer bei den, quasi als Expertin vorderster Front mit dabei. Und wir haben damals im letzten Jahr ein 85-seitiges wissenschaftliches Gutachten geschrieben, zusammen mit den Kollegen Schwendicke, Hickel, Schmalz und Wolf. Plastische Füllungsmaterialien im Seitenzahnbereich, und haben da dann quasi das Evidenzfundament hingelegt und gesagt, das sind Materialien, die kann man nehmen, das sind Materialien, die sind vielleicht ein bisschen zu aufwendig. Und da ist dann diese Dichotomie entstanden, zu sagen, es gibt die selbstadhäsiven Materialien, also die ohne Bonding, sprich Glasnomerzemente und Derivate, und es gibt die volladhäsiven Materialien. Und das haben die Krankenkassen sehr gut verstanden, und deswegen ist der größte Erfolg eingetreten, der denkbar war, dass nämlich die Mehrkostenvereinbarung für Composite nicht gefallen ist. Dass nicht jede Composite-Füllung Kassenleistung wird, das hätte ich persönlich als absolute Katastrophe empfunden. Das konnte man durch eine geschickte Argumentation vermeiden, und deswegen haben wir jetzt eben diese Dichotomie in selbstadhäsive und volladhäsive Materialien. Mit dem kleinen Wermutstropfen in der Kinderzahnkunde, da gab es ja diese Positionen 13e bis H, die fallen natürlich weg, weil die nur mit dem Amalgam verknüpft waren. Wir wissen, wir verlieren durch die 13e bis H ca. 83 Millionen im Jahr, und wir gewinnen durch die Punktwertsteigerung 140 Millionen. Das heißt, am Ende, und Frontzahnrestaurationen sind auch besser bewertet, obwohl die gar nicht in der Verhandlungsmasse drin waren. Das heißt, für mich persönlich, auch da ich das Ganze so ein bisschen begleiten durfte, ist es auf alle Fälle ein Erfolg. Und ich glaube, dass die meisten Patienten da gar nicht merken werden, dass ein großer Unterschied ist. Wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten. Wir haben im letzten Jahr noch 2,3% Amalgamfüllungen auf Kasse gemacht. Also es geht jetzt einfach darum, die 2,3% nicht mehr zu haben. Das ist sicherlich, was weiß ich, ein hochkaris-risikoreicher 15-Jähriger, den Zähne nicht putzt, der war mit Amalgam vielleicht ganz gut versorgt. Aber jeder einigermaßen vernünftige Patient, der auf seine Zähne aufpasst, sagt doch heute sowieso, mir ist es doch locker was wert, eine minimalinvasive Composite-Füllung zu bekommen. Kein Mensch diskutiert mehr da groß drüber. Und ich glaube, dass das so Common Sense ist. Willst du da die perfekt Zahnfarbe in der Restauration, musst du halt was dazu bezahlen. Das sind ja keine Reichtümer, die da verschenkt werden. Und dadurch bin ich bei dem Thema Amalgam eigentlich ganz entspannt. Ich habe auch mit dem Typen vom NDR länger drüber gesprochen, weil ja jetzt vielleicht eventuell Bedenken aufkommen könnten, dass die Patienten sagen, ja, Amalgam ist jetzt verboten, also ist das ja doch giftig und dann muss ich das doch jetzt alles rausbohren lassen. Auch das ist nicht der Fall. Das ist nicht so. Die Patienten, wir haben ja noch 25% Amalgamträger, die sind da ganz entspannt, und wir haben ja da auch DGZMK so ein Hintergrundpapier geschrieben, eine intakte Füllung wird nicht rausgebohrt, Punkt. Und wer das haben will, muss sowieso privat bezahlen. Also ich bin bei dem Thema wirklich entspannt. Auch das Interview mit diesen Medizinjournalisten war heute sehr, sehr schön. Was man dazu sagen muss, ich hätte gern das Amalgam noch länger behalten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil das wäre eine ganz einfache Mädchenrechnung gewesen. Wir haben gerade über den Strukturwandel gesprochen. 50% der niedergelassenen Kollegen sind 55 plus. Wenn die alle im Ruhestand sind, kann keiner mehr Amalgam. Die Jungen können es nicht mehr, die haben es an der Uni nicht ordentlich gelernt. Das heißt, das Amalgam wäre von allein gestorben, um es ganz klar zu sagen. Das hätte man gar nicht abschaffen müssen in Deutschland, aber das musste halt jetzt aus Umweltgründen und Minamata-Konvention auf dem letzten Meter der Legislatur noch gemacht werden, und dann ist es halt so. Ich glaube, es kann was Gutes erwachsen, und ich glaube, es wird uns nicht schaden.
Hast du da einen Überblick über andere Länder, ob es da noch so verwendet wird? Also gerade die großen Medizinmärkte wie UK, China, USA?
Also UK ist ein gutes Stichwort, weil die sind momentan nicht sehr amused, weil die nämlich sagen, wir sind zwar nicht in der EU und uns betrifft es nicht, aber wir können das Zeug nicht mehr kaufen, weil wahrscheinlich wird es keiner mehr herstellen. Die sind momentan richtig am Schimpfen, weil die haben ja deutlich höhere Anteile Amalgam, da reden wir von einem guten Drittel noch der Grundversorgung. Auch in USA ist Amalgam überraschenderweise noch ziemlich weit verbreitet. Selbst in der Ausbildung spielt es da noch eine signifikante Rolle. Von daher wird es weltweit sowieso irgendwie anders aussehen, aber in der EU, und die will ja da den Vorreiter geben in der Minamata-Konvention, sind wir eigentlich das entspannteste Land mit den 2,3%. Da ist es in Bulgarien oder Rumänien, sieht es da zum Teil noch ganz anders aus, aber auch die kriegen das hin.
Ja, okay. Ja, super spannend. Also würdest du sagen, ist das nochmal ein Thema über Jahreswechsel, was man in der Bildzeitung auf der ersten Seite sieht, als Schlagzeile? Oder meinst du, das wird sehr leise im Übergang sein?
Ja, auf Seite 5 vielleicht oder so, wenn die gerade mal weniger zu tun haben, wenn im Wahlkampf gerade Flaute ist oder so. Aber ich glaube nicht, dass das ein Thema ist, was es auf Seite 1 schafft, würde ich mal sagen.
Ja, es ist auch erstaunlich ruhig dieses Jahr in der Zahnärztelandschaft zu dem Thema gewesen.
Ja, also ich habe die ein oder andere moralinsaure Mail gekriegt von Kollegen, die gesagt haben, ja, da jetzt mit Zementen und das ist ja alles nichts Ordentliches und so. Erstens, es geht um 2,3% Ersatz von Amalgam, und zweitens, wer sich mit der klinischen Forschung auseinandersetzt, der weiß, in den letzten 15 Jahren ist auf dem Füllungssektor extrem viel klinisch geforscht worden, und wir haben heute eine andere Datenlage, als das vor 20 Jahren der Fall war. Also diese diese alten Vorurteile, die kann man heute so nicht mehr stehen lassen. Und da habe ich auch was dagegen, weil ich finde, klinische Forschung muss belohnt werden. Und wenn es eine Evidenz gibt, dann haben wir uns da auch danach zu richten.
Ja, nachvollziehbar. Ja, und Roland, das dritte Thema, eigentlich habe ich das heute spontan mitgebracht. Und zwar war ich heute Morgen bei Oliver Ahlers in Hamburg und mein zweiter Termin für meine schöne Schnarcherschiene, die ich mir habe von ihm anfertigen lassen. Und er mit seinen goldenen Händen hat mir die passgenau reingemacht, dass ich dann auch nachts nicht mehr so doll schnarche. Und dann erzählt er mir doch, dass er mit dir, also es war wirklich reiner Zufall, ich stehe auf und sage, Mensch, ich treffe Roland nachher zum Podcast, sagt er, oh, ja, schau mal hier, das haben wir gerade gemacht und das kommt nächste Woche raus. Dachte ich, was? Was macht ihr denn da schon wieder? Womit beschäftigt ihr euch die ganze Zeit? Ihr habt wieder etwas Neues erfunden oder in eine neue Reihenfolge gebracht und Oliver ist ja so ein blitzgescheiter Schnelldenker und auch Schnellredner. Ich habe alles gar nicht verstanden, was das alles war. Deswegen, Roland, erzähl, was hast du mit Oliver Ahlers jetzt wieder neu auf den Markt gebracht?
Ja, ich bin ja bei meinen Vorträgen auch dafür bekannt, relativ schnell zu sprechen. Und das nutze ich auch manchmal als Stilelement, aber dem Oliver kann ich nicht das Wasser reichen. Ja, der Wordcount ist einfach höher. Und wenn der mich anruft, dann muss ich mich auch immer konzentrieren. Aber ich finde, das ist ein super Typ. Also ich arbeite total gern mit dem zusammen. Und wir haben ja vor 15 Jahren schon ein Expertenset für Keramikpräparationen rausgebracht, weil damals gab es dazu gar nichts. Und wir waren wirklich die Ersten, die da mit Comet zusammengearbeitet haben. Und er hat zu mir gesagt, Mensch, Roland, du machst doch viele Fortbildungen. Du hast doch bestimmt so einen Arbeitsablauf. Wollen wir nicht mal ein Expertenset nach Ahlers und Frankenberger entwickeln? Dann habe ich gesagt, Olli, weiß ich nicht, weil ich stehe bei mir total drauf. Das ist immer so der Signature-Move bei mir. Ich sage immer, wir brauchen nicht so viele Instrumente. Ich war bei der Bundeswehr, haben wir ja beim ersten Mal drüber gesprochen. Als ich von der Bundeswehr an die Uni zurückkam, habe ich mich totgelacht, wenn irgendein Kollege 22 Schleifer für eine Inlay-Prep genommen hat. Da habe ich gesagt, da brauche ich drei. Und deswegen, ich brauche das keinen so einen Satz. Ich komme mit wenigen Instrumenten aus. Und dann hat er gesagt, nee, lass uns mal zusammensetzen, lass uns mal brainstormen. Wir setzen uns zusammen und gucken mal, was wir da reinmachen. Und das haben wir dann wirklich innerhalb von einer Woche gemacht. Weil jeder weiß, Personal ist knapp. Du hast einen Bohrerständer, da ist alles drin. Den schickst du so in Steri und dann kriegst du den so wieder aus dem Steri. Du musst nicht umsortieren. Das ist also von der Ergonomie her, er kennt sich da wesentlich besser aus als ich. Eine ganz tolle Geschichte. Und dann haben wir wirklich uns an einem Abend in der Videokonferenz zusammengeschaltet, haben geguckt, was wir da reinmachen, haben uns das Zeug schicken lassen, haben das ausprobiert, haben gesagt, das ist super. Und jetzt gibt's dann ab Januar ein Expertenset nach Ahlers und Frankenberger. Da sind Präparierinstrumente drin, sind Polierinstrumente drin. Und es matcht eben genau mit dem, was ich seit Jahrzehnten erzähle, dass man es eben auch alles einfacher machen kann. Und das ist lustig. Das hat mich sehr gefreut, dass er da an mich gedacht hat, weil ich bin doch schon oft gefragt worden von irgendwelchen Firmen, wollen wir nicht mal ein Composite-Modellierset nach Frankenberger machen? Und dann habe ich gesagt, ich brauche nur eine Parosonde. Ich modelliere alle Füllungen mit der Parosonde. Ich brauche kein Modellierset. Und bei so einem Prep-Set war es halt ähnlich. Ich habe relativ wenige Instrumente. Ich mag ganz gern schallschwingend, aber eben bei so rotierenden Sachen. Da hat er mich jetzt quasi mitgenommen, hat mich mitgezogen, hat gesagt, komm, das machen wir jetzt. Und du kennst ihn ja, der ist ja unwahrscheinlich begeisternd. Und da kannst du ja eh nicht Nein sagen. Und deswegen bin ich da super glücklich. Das haben wir jetzt wirklich fast innerhalb von einer Woche komplett fertig gemacht. Ja, das steht jetzt, glaube ich, am Montag dann schon auf dem Tisch.
Aber euch fällt auch immer wieder was Neues ein. Es ist ja nicht so, dass es das erste Mal ist und dass es mal so ein Pop ist und einmal macht man das. Ich war heute in seinem Büro, ich habe telefoniert, dann hat er gesagt, ja, hier kannst du mein Büro telefonieren. Und dann habe ich beim Telefonat, habe ich mir so angeschaut, was er da alles so an der Wand stehen hat, was er so alles über den... Und erstaunlich oft war dein Name daneben. Ihr habt ja schon so viel entweder publiziert oder auch an Dingen zusammen entworfen, ne?
Ja, ja, wir kennen uns ewig. Ja, ja, das ist ganz toll. Also wir rufen uns auch permanent gegenseitig an, wenn wir irgendeine Idee haben. Also das genieße ich sehr. Also das ist mit ihm immer toll gewesen. Ja. Und der sprudelt ja richtig. Also das ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Nächstes Mal nehme ich mir das auf und spiele mir das in 0,7-facher Geschwindigkeit ab. Dann verstehe ich das auch alles. Oh Mann. Nee, aber das finde ich ja auch immer spannend. Das heißt, du bist ja auch praktisch immer mal wieder, also ich meine, du machst ja im Prinzip, du schreibst, du lehrst, du forschst und dann machst du noch solche Nebenkriegsschauplätze. Ne? Ich meine, wie kommt es, dass du da nicht zur Ruhe kommst? Oder du hast doch gesagt, du brauchst doch deinen Schlaf, du musst dich ja irgendwie sortieren. Es kratzen doch alle bei dir. Es kratzen doch in der Woche 10 Leute, also ich übertreibe vielleicht auch, oder im Monat 10 Leute oder 10 Firmen, die sagen, lass uns das und das und das machen. Wie sortierst du dich denn da? Du kannst ja nicht überall nur Ja zu sagen. Du hast ja auch nur eine begrenzte Zeit.
Nee, also da kann man super priorisieren. Also ich mache immer die Sachen, die mir am meisten Spaß machen. Also jetzt zum Beispiel am Wochenende war ich auf dem Brandenburgischen Zahnärztetag von einer riesen Crowd gestanden oder beim Bayerischen Zahnärztetag vor 850 Leuten. Das ist halt einfach toll. wenn man merkt, den Leuten gefällt es. Also das ist einfach ein super Feedback. Und das ist auch so ein bisschen dann Entschädigung, wenn man sich über das ein oder andere Forschungsgerät mal ärgern muss. Dann fährt man auf den Zahnärztetag, die Leute finden das gut, die sagen, Mensch, der macht Forschung, die ich in der Praxis brauchen kann. Und das ist eigentlich für mich immer der tägliche Ansporn gewesen.
Okay. Und wir sind ja zum Jahresende und zum Jahresende bleibt mir nicht aus, dich zu fragen, so 2025, was hast du da vor? Was hast du da auf deiner Bucketlist? Oder wir werden uns ja hoffentlich 2025, wir sollten mal nicht wieder 2 Jahre warten auf den nächsten Podcast, sondern wir sollten mal 2025 auf jeden Fall noch einen machen. Aber sagen wir mal, bis wir uns das nächste Mal hören, was hast du da für dich so vorgenommen?
Wenn ich das vom Beruflichen her beantworte, wir haben ja momentan so eine Transitionsphase zwischen alter und neuer Approbationsordnung. Das heißt, wir machen sehr, sehr viel Lehre doppelt, wir fahren Kohorten nebeneinander. Das heißt, wir werden noch das ganze Jahr 2025 überproportional viel unterrichten müssen. Also für mich ist das manchmal so ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier. Es ist jetzt einfach durch die Umstrukturierung so, dass ich teilweise am Dienstag eine Vorlesung im zweiten Semester halte und am Mittwoch dieselbe Vorlesung mit dem gleichen Inhalt im sechsten Semester. Da kommst du manchmal echt ins Grübeln, weil du denkst, habe ich das jetzt schon erzählt oder verstehst du? Und das nimmt uns momentan auch mit der ganzen Neuaufstellung der Staatsprüfungen extrem in Beschlag. Also ich glaube, dass da auch 2025 noch sehr, sehr dominiert sein wird von dieser Umstrukturierung im Studium. Und wenn das dann mal läuft und wenn dann nur noch eine Kohorte vorbei ist, dann haben wir auch diese Aktivationsenergie überwunden und dann ist das alles okay. Also das ist mit Sicherheit das größte Projekt an der Universität. Ansonsten in der Forschung sind wir voll. Also wir haben Auftragsstudien, die Auftragsbücher sind voll, weil die Leute wollen natürlich jetzt alle ihre Amalgam-Ersatzmaterialien testen lassen, die da momentan so auf den Markt gekommen sind. Also da ist jede Menge zu tun. Da sind wir völlig ausgelastet. Das macht super viel Spaß. Und was Vorträge anbelangt, da suche ich mir genau die Sachen raus, die Spaß machen. Das sind halt wirklich tolle Auftritte, wo die Leute immer super dankbar sind.
Wie viele Auftritte machst du so im Jahr? Hast du dir gesagt, ich mache nicht mehr als 10, nicht mehr als 20? Oder gibt es da irgendwie so ein Limit, was du dir so setzt?
Nee, da gibt's, das ist mal mehr, das ist mal weniger. Also es sind schon über 30, würde ich mal sagen. Bisher hören die Leute mir gern zu und das Feedback ist immer gut und das macht wirklich Spaß. Und es gibt einem sehr, sehr viel zurück, weil die Leute sagen, da habe ich was gelernt und das konnte ich wirklich mitnehmen. Und das fand ich toll. Also bestes Beispiel jetzt, wir haben ja jetzt so ein paar Webinare laufen gehabt über diesen Amalgam-Ersatz. Wie sieht es aus? Was macht man da jetzt am besten? Und da hatte ich jetzt in den letzten 1,5 Wochen 3 Webinare mit insgesamt 4.800 Teilnehmern. Ja, das war immer gebucht, immer. Teilweise haben sie die Lizenzen aufbohren müssen bei Zoom, weil sie nur tausende Lizenzen hatten. Also, und das ist doch schön, du erzählst was und die Leute interessiert es irgendwie. Also glücklicher kann man ja nicht sein. Gute Geschichte noch zum Schluss. Ich habe nach vielen, vielen Jahren eine alte Schulfreundin von mir wieder getroffen. Sie hat Medizin studiert, ist Psychiaterin geworden. Ich habe Zahnmedizin studiert, aber wir haben uns dann irgendwann aus den Augen verloren. Und dann, wenn die dann heiraten, dann findest du die auch auf Social Media. Und die habe ich jetzt tatsächlich nach 28 Jahren wieder getroffen. Und die kommt auf mich zu und sagt zu mir, na Roland, immer noch vom Glück geküsst, so wie früher. Und besser kann man es nicht beschreiben. Ja, also das ist halt so. Wenn du ein Glückspilz bist und einen Job gefunden hast, der dir Spaß macht und wenn dann irgendwie die Studenten trotz deines hohen Alters noch zuhören, was willst du denn mehr? Ja, also von daher, mir geht's gut.
Ja, auch Mensch, das freut mich zu hören. Roland, vielen Dank für deine Zeit. Ganz lieb von dir, dass du dir trotz dessen die Zeit nimmst und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wieder hören. Für all das, was du vorhast, drücke ich dir die Daumen und wünsche dir einen hervorragenden Übergang ins neue Jahr und dann noch ein sehr freudvolles und arbeitsreiches Jahr. Denn das macht dich ja glücklich, ganz offensichtlich.
Genau, dir auch, danke.
Dankeschön. So, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Ich muss euch gestehen, dass mit Abschluss dieser Episode 200 ich im nächsten Jahr, also im Jahr 2025, ein bisschen etwas im Praxisflüsterer-Podcast-Format ändern möchte. Und zwar werde ich die Frequenz ein wenig runternehmen. Das heißt, ich werde so circa alle 2 Wochen eine neue Folge bringen und ich werde wahrscheinlich auch mehr en bloc Folgen bringen. Ich bin schon in der Produktion für einige neue Folgen, für einige neue Formate. Für 25 habe ich mir das so vorgenommen. Die 200 bisherigen Folgen haben mir viel gegeben, haben mir viel Spaß gemacht. Ich hatte tolle Gäste. Auf der anderen Seite sind wir eine sehr nischige Branche und ich würde schon sagen, dass ich sehr, sehr, sehr viele honorige und gute Gäste, von denen man sehr viel lernen kann, wie zum Beispiel Roland, hier zu Gast hatte. Langweilen möchte ich euch nicht mit immer wieder denselben Thesen oder denselben Themen. Deswegen überlege ich, wie ich meine Zeit noch besser einplanen kann. Deswegen habe ich mich entschlossen, für das Jahr 25 ja ungefähr 26 Folgen zu produzieren und euch zur Verfügung zu stellen. Also genau die Hälfte von dem, was ich euch die letzten Jahre zur Verfügung gestellt habe. Wenn ihr Themen habt, dann schreibt mir gerne, gebt mir gerne auch ein Feedback. Braucht ihr vielleicht den Praxisflüster gar nicht mehr, dann ist das auch ein gutes Feedback. Und wenn ihr irgendwann mal wieder mehr hören wollt, dann könnt ihr mir das auch gerne feedbacken. Schlussendlich lebe ich vom Feedback. Ich mache es auch so ein bisschen fürs Feedback. Ich freue mich sehr über positives Feedback. Das gibt immer Kraft, auch spät abends mal Aufnahmen zu machen oder sich auf die nächsten Takes vorzubereiten. Es ist schon ein nicht ganz unerheblicher Anteil meiner Wochenarbeitszeit gewesen, die letzten Jahre die Podcast-Produktion zu machen, Terminvereinbarungen zu machen, die Gästeabstimmung, die Skripte und alles, was dazu gehört, die Fragen. Auch wenn ich manchmal ein bisschen ungeplant klinge, ich habe doch meistens einen Plan, welche Themen ich mit dem Interviewten behandeln will. Und das alles kostet auch so ein bisschen Zeit. Und beruflich habe ich ein paar neue Projekte, auch schon ein bisschen länger, die mich sehr stark in Anspruch nehmen. Ich habe auch meine Kundenbetreuungszeiten sehr weit runtergeschraubt, um alles irgendwo meine Woche reinzupacken. Sozusagen, wie Roland sagt, so eine gewisse Umpriorisierung. Mir machen Kundentermine zwar immer noch sehr, sehr viel Spaß und ich würde sagen, das ist in meiner Top 10 immer noch so an 2, 3, 4, also was mir am meisten Spaß macht. Aber dennoch muss ich ja nicht nur nach Freude, sondern auch nach Wichtigkeit und nach sozusagen Reichweite, nach dem optimieren, wie vielen Leuten man ja helfen kann, ist vielleicht ein bisschen übergriffig oder ein bisschen arrogant ausgedrückt. Aber wenn ich einen guten Take habe, wenn ich eine gute Idee habe und einen Podcast dann darüber aufnehme oder jemand einzeln darüber berichte, das sind dann doch schon noch zwei unterschiedliche Paar Schuhe in der Wirkung und in der Wirkungsbreite. Also in dem Sinne, ich wünsche euch einen wundervollen Jahresübergang, einen guten Rutsch, ein gesundes, gesegnetes, freudvolles Jahr 25. Und denkt immer daran, man könnte sagen, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, in Anbetracht der bevorstehenden Wahlen in Deutschland. Man könnte aber auch sagen, niemals war etwas jemals so gut, wie es schien, oder noch nie war etwas so schlecht, wie man es erwartet hat. Das heißt, meistens bewegt man sich irgendwo in der Mitte. Und mit diesen Gedanken möchte ich auch das Jahr beschließen. Vielen, vielen Dank für die treuen, vielen Downloads, für die netten E-Mails, für die netten Gespräche, für die netten Treffs, die ich in diesem Jahr mit euch, meiner lieben Community, vereinbaren durfte. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.